Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und mein Gast ist heute Daniel Ruders aus Barmen. Er ist Pilot, hat eine eigene Fluglinie für Privatjets. Er fliegt viele Promis rund um die Welt. Jetzt ist er aber erstmal hier im Radio Wuppertal Studio. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Jasmin. Und nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und das spannende Thema.
Radio
Wuppertal stand immer schon mal auf meiner To-Do-Liste und jetzt hat es endlich geklappt.
Ja, wunderbar. Ansonsten warst du schon überall auf der Welt, nehme ich an. Welchen Kontinent gab es noch nicht?
Ach nee, also von den Kontinenten her war ich schon alles dabei und alles drin. Bin ja also neben der Privatjetfliegerei auch in verschiedenen Luftfahrtgremien unterwegs. Das heißt also, ich bin so ein bisschen Hybrid, tanze eigentlich so auf tausenden Hochzeiten. Das macht das Ganze auch so spannend.
Ja, gibt's ein Land, was noch auf deiner Bucketlist irgendwie steht?
Oh, das ist schwierig. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe mir lieber mal so die Länder rausgesucht, die mich so von vornherein so mehr faszinieren. Und die meisten sind sogar ganz in der Nähe hier.
Ah, zum Beispiel?
Also Ungarn zum Beispiel, wunderschön, Plattenseeregion, sitzt auch ein Teil meiner Familie und das ist einfach schön zum Entspannen. Frankreich, Provence, wunderbar. Ich bin zum Beispiel so ein leidenschaftlicher Flusskreuzfahrer. Muss ich mal so einmal im Jahr, muss ich da immer auf der Rhone, auf der Saône rumtickern. Also eigentlich muss man gar nicht weit weg in der Welt unterwegs sein, um festzustellen, zu genießen, wie schön es eigentlich hier in der Umgebung ist.
Wer sollte es besser wissen als du? Du kennst die Welt der Promis und Privatjets und da kriegen wir heute so einen kleinen Einblick rein durch dich. Ich freue mich auf das Gespräch, bin sehr gespannt. Schön, dass du da bist.
Wunderbar.
Radio Wuppertal hier am Sonntag. Das ist der Elbertalk, unser großes Interview und ich spreche mit Daniel Ruders aus Barmen. Er fliegt Privatjets rund um die Welt. Er hat sein eigenes Unternehmen, Hahn Air heißt es. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Es ist ja Pilot, so ein Traumjob für viele. Wolltest du auch immer schon Pilot werden?
Ja, also ich hatte tatsächlich auch schon von Kindesbein an eine sehr große Affinität zur Fliegerei. Dann war mal so in der Schule, dann kam der Berufsberater und hat gesagt, mein Gott, mein lieber Freund, wenn ich mir deine Noten so angucke, gerade so Mathematik, Physik, mach mal lieber was anderes. Davon lässt man sich aber im Allgemeinen nicht so abschrecken. Das andere Problem war zu dem Zeitpunkt, als ich Abitur machte, 91, gab es also wenig private Flugschulen. Und das war nicht so einfach, da reinzukommen. Mhm. Also habe ich erstmal was Klassisches gemacht. Ich habe Philosophie studiert, Herr Bergischen.
Lustig, ich habe auch Philosophie
siehst
studiert.
Du, genau. Und viele fragen ja immer, ja, was hat denn Philosophie mit der Fliegerei zu tun? Ja. Oh ja, das hat sehr viel mit der Fliegerei zu tun, weil es gab ja große Philosophen, die dann auch eben geflogen sind. Saint-Exupéry, Kleine Prinz, ist ja sicherlich jedem bekannt.
Aber trotzdem führt ja dann der Weg nicht
richtig,
unbedingt
genau.
So.
Und da kam dann irgendwie, hat sich dann die Lücke aufgetan. Ich kam auf die Flugschule, es kostete sehr viel Geld. Also musste ich schauen, wie finanziere ich das Ganze auch so ein bisschen quer. Hab dann am Flughafen Düsseldorf angefangen zu arbeiten, hab Koffer in Flugzeuge geschmissen, hab am Check-in gesessen, möchten Sie Gang oder Fenster. 6 Jahre lang Flugbegleiter bei diversen Airlines und dann war ich fertig und es gab keine Jobs. Ja, also das dauerte dann auch wieder eine Weile und dann bekam ich die Gelegenheit, als Co-Pilot bei einer Regionalfluggesellschaft anzufangen. Und so ging das dann immer weiter.
Und irgendwann hast du dir ein Flugzeug gekauft und hast gesagt, so Privatjet, mal gucken,
ja,
wie es läuft.
Ja, das wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Also ich habe mir das Flugzeug natürlich nicht gekauft. Wie gesagt, der Weg ging dann irgendwann weiter und irgendwann bin ich bei der jetzigen Firma der Hahn Air gelandet. Das war ein kleines Unternehmen, damals auf dem Hahn im Hunsrück, daher auch der Name. Und dann wurde diese Firma mehrfach restrukturiert und ich bin dann einfach dazugekommen irgendwann. Und die Flugzeuge kauft natürlich, die werden natürlich von der Firma gekauft, weil also das ist, wir reden hier wirklich schon vom mehrstelligen Millionenbereich.
Ja, klar,
das gibt das Portemonnaie eines durchschnittlichen Wuppertalers dann doch nicht so her. Aber wie gesagt, das war dann so der kurze Werdegang und so es kam dann eins zum anderen und viel war auch dem Zufall geschuldet.
Und seit wann fliegst du jetzt auch Privatjets?
Also ich fliege grundsätzlich beruflich seit 1997 und mit der Jetfliegerei, das kam dann so um die Jahrtausendwende rum. Ne?
Und
ging das so los.
Gefällt dir das besser, als du hast dann ja so den Vergleich auch, als so normale Passagierjets zu fliegen? Was ist der Unterschied?
Der Unterschied technisch ist gar kein Unterschied. Der Unterschied liegt eigentlich mehr am Klientel. Nun muss man dazu sagen, bei so einer Geschichte ist das Fliegen, man will jetzt nicht despektierlich sein, aber schon fast nebensächlich, weil man sich eigentlich komplett um den Kunden an sich kümmert. Das ist ja so eine Art Concierge-Service, den wir hier bieten. Nämlich das fängt bei der Abholung an, man weiß vom Kundenportfolio, was möchte der Kunde, muss der betreut werden, hat der auch eventuell Flugangst, das ist nämlich ein Riesenthema. Das gibt es überall. Also ungefähr 80% aller Menschen fühlen sich unwohl in einem Flugzeug. Und da muss man auch drauf eingehen. Und so ein Passagier oder grundsätzlich Leute, die wir transportieren, die sind sehr, sehr stark durchgetaktet, egal ob das jetzt Promi ist oder ob das ein Management ist oder wie auch immer, und darauf muss man sich halt einschießen.
Also das ist eigentlich so ein Komplettpaket von einem Ort zum anderen für Stars auch irgendwo?
Ja, also beides, ne? Sowohl also für Stars natürlich auch, aber eben auch Management und diverse andere Menschen. Man muss dazu auch sagen, wir fliegen ja auch Güter zum Teil, also wenn dann irgendwo schnell was hin, Medikament oder irgendwo was hingebracht werden muss. Wir haben früher Organflüge sehr viel gemacht. Oh. Also wir waren ja dann angebunden an Eurotransplant in Amsterdam. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist, man hatte ein Organ, das musste schnell geflogen werden. Ja. Mhm. Und dann sind wir auch nachts durch die Gegend und haben dann Niere, Herz, Lunge, alles, was da so war, schnell von A nach B gebracht, dass ein Spender halt eben die Möglichkeit hatte, das zu empfangen.
Okay, das ist ja spannend. Und dann hast du neben dir so einen Koffer mit gekühlten Organen?
Genau, das ist ein Ärzteteam. Also das ist nicht nur der Koffer. Das ist auch tatsächlich ein Ärzteteam, was entnimmt, was dann praktisch mit dem Organ kommt. Und dann geht natürlich alles auf Zeit. Der Vorteil ist, man ist immer der Erste, der kommt und immer der Erste, der geht. Das muss ja eben schnell sein. Da hat man auch sehr, sehr interessante Schicksale auch gesehen oder was einen berührt. Wenn man also weiß, das ist ein kleines Herz für ein Kind, dann drückt man also umso mehr auf die Tube, dass das alles funktioniert.
Und dann wurdest du angerufen
und dann
musstest du echt in 10
90,
Minuten?
Innerhalb von 90 Minuten muss dann so ein Flug stattfinden.
Wow, spannend auf jeden Fall. Ich dachte, wir sprechen über Stars und Sternchen und jetzt sind wir hier bei so lebensnahen Themen angekommen. Ja, vielen Dank fürs Erzählen. Wir wollen gleich aber auch noch so ein bisschen über die Promis
quatschen.
Auf jeden
Fall.
Das machen wir direkt nach Jason Derulo's Savage Love. 10.18 Uhr bei Radio Wuppertal. Wir sind gerade mitten im Elba-Talk. Noch bis 11 Uhr hier. Daniel Ruders ist bei mir im Studio bei Radio Wuppertal. Er ist Privatjet-Pilot. Nimm uns mal mit. Also ich kenne ja nur die einfachen Linienflüge. Wie sieht denn so ein Privatjet von innen aus?
Ja, das ist schon eher, wie soll ich sagen, familiär, cozy und gemütlich. Also in unseren Jets ist es so, dass wir 6 Passagiere mitnehmen können, also eine überschaubare Anzahl. Und den Service, der wird entweder von einer Flugbegleitung gemacht oder auch mal vom Piloten selber.
Von dir?
Von mir auch, ja klar.
Dann das machst ist du ja auf Autopilot und sagst so, komm ich.
Ja, wie gesagt, wir sind ja immer zu zweit im Cockpit. Das ist ja auch immer ein Kollege, der da noch mit ist. Also wie bei einer großen Fluggesellschaft, das ist ja genau das Gleiche.
Darf und man
das
wahrscheinlich gar nicht anders.
Nee, das ist ja genau. Das ist genau, ja kommerzielle Luftfahrt wie beim Großen. Da unterscheiden wir uns ja in keinster Weise. Ne? Und aber beim kleineren Flieger, da sind wir halt zu zweit. Und das heißt also, wenn wir dann irgendwie im Reiseflug sind, dann wird das hier zur Chefarztvisite sozusagen. Und einer von uns macht dann halt auch den Service.
Okay, und dann schenkst du Sekt ein oder was gibt's da noch so für Annehmlichkeiten?
Ja, das ist ja alles, was, das ist ja immer, kommt ja auch individuell auf den Kunden an. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, einen Concierge-Service. Das heißt, wenn wir wissen, was der Kunde haben möchte, dann wird das auch besorgt oder wir versuchen zumindest den größten Anteil zu besorgen. Das muss natürlich nicht immer der edelste Champagner sein. Es gibt zum Beispiel Kunden, die sagen, ich hätte gerne Studentenfutter aus rein biologischem Anbau. Ja? Oder die sagen auch ganz klipp und klar, also wie viel Butter oder Margarine sie gestrichen haben möchten aufs Brötchen oder so. Also nur leicht gestrichen oder sowas. Also man muss eben auf vieles achten. Und es erscheint vielleicht manchmal sehr skurril, aber am Ende des Tages es ist auch eigentlich kein großes Hexenwerk und wir leben da ganz gut mit.
Ja, und dann kommst du nach hinten und quatschst auch dann mit denen.
Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also es gibt einige Kunden, man merkt das eigentlich so. Einige wollen und einige wollen nicht, aber die meisten haben immer so die Affinität, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch irgendwie, wenn sie was bedrückt oder wenn gerade was nicht so gut lief. Wir haben ja alle möglichen Leute, also nicht nur aus dem Fernsehen, Film, sondern auch Sport. Ja? Also ob das jetzt irgendwo Fußball, Formel 1 oder was auch immer. Ne? Wenn die gerade einen schlechten Tag, ein schlechtes Spiel hatten, ne, dann wollen die eventuell sich auch den Frust mal von der Seele reden. Ne?
Dann bist du auch so ein bisschen Psychologe?
Dann ist man auch der Psychologe, richtig.
Ach, lustig. Kannst du denn sagen, wer mit dir fliegt? Kennt man da irgendwen?
Ja, also wir hatten ja vor 2 Wochen ein riesen Programm eines deutschen Senders, der eine Verleihung gegeben hat. Und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, auch 2 Prominente aus meinem engeren Kreis dafür zu gewinnen. Das war einmal Dame Joan Collins, noch bekannt, das Denver Beast, jetzt für die jüngeren Zuschauer nicht so ganz, aber
Joan Collins ist ein Name, den kennt man.
Das müsstest du mal wissen, ne? Genau, richtig. Ja. Und dann war das halt eben so, ich bin Joan Collins, fliege ich schon seit mehreren Jahren, wir sind auch befreundet, privat befreundet. Das war zum Beispiel so eine Geschichte, die aus dieser Fliegerei heraus entstand. Und ich habe sie dann gefragt, sie hat dann zugesagt und sie hat dann ihren Lifetime Achievement Award bekommen und dann kam mein guter Freund Harald Glöckler, der dann sagte, ach, sagt er, weißt du, Joan Collins, wir haben mal vor Jahren was miteinander gemacht, da würde ich ja gerne die Laudatio lesen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich dann auch mal irgendwie aufs Trapez bringen. Und so kam es dann irgendwie, dass ich dann Harald Glöckler und Joan Collins dann zusammengebracht habe.
Harald Glöckler, der Designer, ist auch ein Name,
wunderbarer
den man
Mensch,
kennt.
Ein ganz, ja, ganz wunderbarer Mensch. Also wirklich, bin auch sehr stolz, da zu seinem engeren Vertrautenkreis zu gehören.
Und ist es tatsächlich so, dass ihr euch hinten im Flugzeug kennengelernt habt? Oder wie ist das gekommen?
Ja, das war eigentlich immer so. Also es ist immer meistens, entweder kommen solche Anfragen über einen Sender oder über ein Management. Ja, und kümmert man sich. Also irgendwann gibt es immer den Initial Contact sozusagen. Und dann fliegen die meisten sind Wiederholungstäter. Wer das einmal mit uns gemacht hat, der möchte das auch ganz gerne wieder tun. Und und so kommt das dann einfach zustande, dass man irgendwann auch mal so ein bisschen freundschaftlicher dann miteinander umgeht und irgendwann sich richtige Freundschaften halt eben ergeben.
Und dann hast du John Collison jetzt per WhatsApp eingespeichert.
Genau, richtig. Also wir schreiben da immer fleißig hin und her und bei anderen ist das ähnlich dann. Das ist eigentlich ganz witzig.
Das ist ja total witzig. Du bist also bekannt in der Promi-Welt.
Ja, das kann man so sagen. Das ist manchmal gut und manchmal nicht gut, aber manchmal, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ne? Also man ist ja dann auch empfänglich oder sagen wir mal so, die Mainstream-Presse ist manchmal auch etwas empfänglich für irgendwelche witzigen Geschichten und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, wir wollen das ja auch so neutral wie möglich dann auch gestalten und halten.
Ja klar, es gibt wahrscheinlich auch so Verschwiegenheit und die wollen
ja
auch nicht, dass
ja,
man
ja,
zu viel da,
ne,
aus,
genau,
dem Leben erzählt.
Genau,
ne? Daniel Ruders, Privatjet-Pilot und lebt hier in Wuppertal-Barm. Schön, dass du hier bist. Wir sprechen nach halb noch weiter bei Radio Wuppertal.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche heute mit dem Privatjet-Pilot und Chef der Airline HNR, Daniel Ruders. Er lebt in Barm. Du fliegst Promis rund um die Welt. Wie fliegst du eigentlich selbst in den Urlaub?
Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Ne? Also manchmal muss ich dann auch ehrlich gestehen, fliege ich gar nicht, sondern irgendwo, man fährt auch mal mit dem Auto irgendwo hin oder wie gesagt auch Bahnnutzer, wenn sie dann mal fährt. aber tatsächlich ist es so, die Strecken, die man teilweise über den Teich fliegen muss, die nehme ich auch ganz normal mit dem Luftverkehrsmittel, was da gerade sich so ergibt.
Also auch mal so ganz, ganz klassisch Linienflug und
ja,
so,
ja,
das
ja,
ist
ja,
dir
nur,
nicht unbekannt.
Nur, also ich benutze jetzt nicht meine eigenen Jets für meine um Gottes Willen, für meinen eigenen Transport. Das würde sich jetzt nicht so ganz schick machen und auch nicht rechnen.
Wir wollen gleich nochmal ein bisschen über das Thema Flugangst sprechen. Das ist ja ganz spannend. Du hast gesagt, so viele Menschen haben Flugangst. Das kriegst du immer live mit und du gibst sogar Seminare gegen Flugangst. Darüber reden wir gleich noch direkt hier nach Ed Sheeran, Eyes Closed. Du hast es heute schon angesprochen im Interview. Rund 80% der Menschen haben Flugangst und du gibst auch Seminare gegen Flugangst. Woher kommt das? Was meinst du?
Ja, das ist also wirklich interessant eigentlich. Wirklich so eine große Menge. Das ist also statistisch auch erwiesen. Es hängt in erster Linie natürlich mit dem Thema Kontrollverlust zusammen. Ne? Man sitzt also im Grunde genommen in einer kleinen Umgebung, ja, und muss vertrauen auf zwei Personen, die das da vorne irgendwie managen. Du weißt es vielleicht selber beim Autofahren, man ist ja immer manchmal der Meinung, okay, ich sitze rechts und ich kann ja im Grunde genommen eingreifen. Das kannst du aber auch nicht bei 100 oder 120 auf einer Autobahn. Greifst du nicht einfach mal so ins Lenkrad. Das ist dann auch eher schlecht. Und beim Fliegen ist es halt noch schlimmer. Und es ist einmal die Technik, die viele Menschen irgendwo in dem Sinne nicht ergreifen oder begreifen können, plus halt eben das Gefühl, irgendwo ausgesetzt zu sein und des Kontrollverlustes. Und da gibt es verschiedene Methoden, im Grunde genommen auf den Menschen dann einzugehen und zu schauen, wo liegt denn das Problem. Man muss ja erstmal wissen, wo das Problem liegt. Und dann kann man das auch ganz gut eigentlich behandeln.
Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du jetzt allen, die irgendwie vorm Radio sitzen und denken so, oh, kenne ich, den du mitgeben kannst?
Naja, also erstmal grundsätzlich ist es so, dass eins der sichersten Verkehrsmittel weltweit ist nach wie vor das Flugzeug. Das ist einfach so. Wenn man mich immer fragt, was ist das Gefährlichste an deinem Job, dann sage ich immer, es ist die Fahrt von zu Hause zum Flughafen. Also ich fühle mich im Auto wesentlich unwohler als im Flugzeug. Die Technik ist sehr, sehr, sehr gut. Die Statistiken sagen auch, also wirklich, es passiert eigentlich relativ wenig in der Luftfahrt. Darüber muss man sich erstmal im Klaren sein. Und dann ist es einfach so, dieses persönliche Mindset-up einfach. Man muss sich einfach mal fokussieren, man muss sich konzentrieren, man muss sich einen Focus-Point suchen. Also wenn man auch im Flugzeug sitzt, man kann entspannen Einführungsübungen machen. Und was ich oft mache, ich erkläre einfach die technischen und operativen Hintergründe. Ich erkläre Geräusche, warum was surrt, klippert, klappert oder warum auch immer. Mhm. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Ja, das gibt mir auch das komischste Gefühl, wenn ich irgendwie so aus dem Fenster gucke, genau, und denke so, oh, das sieht aber komisch aus oder muss das so?
Turbulenzen ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ne? Ganz viele Leute sagen, oh Gott, jetzt ist aber alles vorbei. Ne? Also das ist, Flugzeuge sind darauf ausgelegt, eben solchen Kräften, ne, die an einem Flugzeug halt eben wirken, zu widerstehen. Dafür sind die gebaut, dafür sind die getestet. Es ist unangenehm. Ich persönlich merke das schon gar nicht mehr. Also wenn ich zum Beispiel, nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber Menschen, die gerade oder wenig fliegen, ne, oder generell so ein bisschen Probleme damit haben, für die ist das natürlich der komplette Albtraum. Aber auch dem kann man dann entgegenwirken, indem man einfach die erklärt, warum sowas passiert und wie man damit halt eben bestmöglich umgehen kann.
Aber du hast erzählt, du fliegst schon seit über 20 Jahren. Gab es da irgendwie schon mal so Situationen oder so, wo du gedacht hast, so, hu, das war aber spannend?
Situationen selten eigentlich, ja. Ab und zu hat man natürlich auch mal eine kleine technische Probleme grundsätzlich. Aber dafür gehen wir Piloten ja zweimal im Jahr, und das ist gesetzlich vorgeschrieben, einen sogenannten Full-Flight-Simulator. Ja, da werden also alle möglichen Dinge trainiert, von Triebwerksausfällen, Bränden über kompletten Hydraulikverlust, was auch immer, was passieren kann, ja, wird da trainiert. Und das machen wir kontinuierlich. Alle 6 Monate werden wir überprüft, dann wird auch ein Test geschrieben, dann gibt es einen Prüfungsflug, einen sogenannten Checkride und so, und den musst du auch bestehen. Das ist halt eben das Schöne, im Gegensatz zum Auto. Ne? Da machst du einmal einen Führerschein.
Sagen, das wär, jetzt
und
müssen das wir alle halbe Jahre den Führerschein neu machen.
Und das ist genau der Punkt. In Amerika musst du das zum Beispiel nach einer gewissen Zeit. Also da hast du nicht einen Führerschein Lifetime. Ne? Da musst du zum Beispiel immer mal wieder renewen. Ne? Und so ist es halt in der Fliegerei. Und deswegen kann man da auch gut erklären. Man ist sehr gerüstet. Und bis jetzt haben wir eigentlich so gut wie fast jeden Passagier noch einfangen können, um die Flugangst ein bisschen zu mildern oder halt auch ganz abzustellen.
Ich wollte gerade sagen, du fliegst ja Privatjets. Du hast schon erzählt, dass du auch dann Kontakt zu den Stars und Promis hast, die da hinten bei dir im Flugzeug sitzen. Wer hat denn so besonders viel Flugangst?
Ach, man kann eigentlich sagen, besonders viel oder wenig ist ganz, ganz schwer zu sagen. Jeder tickt da auch irgendwie ein bisschen anders, wie gerade seine Workload auch irgendwo ist. Natürlich ein Sportler. Formel-1-Fahrer hat jetzt nicht so die Flugangst, weil er sowieso immer im Grenzgebieten halt eben lebt und fährt. Mhm. Aber so gibt schon Menschen, auch von den Prominenten, die also eigentlich nicht so gerne fliegen. Und das müssen, aber es nicht gerne tun.
Mhm, wir nennen keine Namen.
Ja, das ist etwas schwierig.
Ja, das glaube ich. Ist das so, dass die dich anrufen wie ein bisschen wie ein Taxi, dass sie sagen so, hey, ich brauche jetzt gleich in 20 Minuten muss ich nach Mallorca fliegen, oder ist das teilweise auch mit Buchung im Voraus?
Nee, das ist schon mit meistens halt eben, das ist selten mal, dass wir so ad hoc haben, so ad hoc Geschichten. Meistens ist es halt eben so, dass die entweder das Management oder der Künstler mich selber halt eben anruft, und dann wundert man sich, wenn nachts um 3 Uhr das Telefon klingelt, man steht da drauf, das ist eine USA-Nummer, irgendwo was, und so, okay, Greater Los Angeles, und auf einmal hat man da jemanden am Telefon, mit dem man noch nie zu tun hatte, und er sagt dann, hey Daniel, I got your number from a friend und bla bla bla, und dann hat man den nächsten Kunden am Hals, ne? Das heißt nicht am Hals, aber man macht das ja sehr gerne, aber es ist natürlich auch teilweise schwierig, weil das Privatleben natürlich auch etwas darunter leiden kann, wenn man im Grunde genommen neben seinem Telefon schläft.
Ich wollte gerade sagen, halt du gehst so, dann auch nachts dran.
Ich gehe dann auch mal unter Umständen nachts dran. Also ich schiele dann immer drauf, wer könnte es denn sein? Und dann muss ich halt vom Gesetzgeber her, also vom seitens des Luftfahrtbundesamtes als Chef der Airline sowieso eigentlich immer erreichbar sein. Das ist so die Kehrseite der Medaille. Aber gut, man kann ja ungefähr erkennen, wer einen wann zu welcher Uhrzeit anruft. Ich meine, wenn da jemand in den USA ist, der hat nicht unbedingt so das Zeitgefühl, denkt so, ja, ich rufe da mal an.
Ja, und da ist vielleicht gerade erst abends oder so.
Genau, richtig.
Ja, ja. Genau, aber du brauchst ja auch eine Weile, bis du dann da bist. Das ist ja.
Ja, also wie gesagt, diese Ad-Hoc-Geschichten haben wir sehr wenig. Das ist eigentlich schon die meisten Flüge sind schon so auf 2-3 Wochen Planungszeit ausgelegt. Das passt eigentlich immer ganz gut.
Daniel Ruders, Privatjet-Pilot, lebt in Barmen. Da wollen wir auch gerne noch mal drüber sprechen.
Sehr gerne.
Warum nicht in New York? Ja. Da geht's aber gleich drum. Viertel vor 11 ist es durch bei Radio Wuppertal am Sonntag. Wir sind im Elbertalk und ich spreche mit Daniel Ruders aus Barmen. Er fliegt Privatjets rund um die Welt und ist Chef von Hahn Air. Warum lebst du in Barmen? Schon immer oder bist du irgendwann hierher gezogen?
Nein, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin richtiger Original-Ur-Wuppertaler. Ja, also ich bin im Kapellchen geboren und bin dann quasi, glaube ich, die ersten 3 Jahre meines Lebens habe ich dann in Barmen auch gewohnt. Dann sind wir nach Kronberg gezogen und dann wieder zurück nach Barmen. Also ich bin wirklich tatsächlich Urbarmer und finde Wuppertal auch nach wie vor sehr, sehr, sehr reizend.
Du hast ja viele Städte auch in deinem Leben gesehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine auch die Airline sitzt ja auch in Düsseldorf, dass es da auch Möglichkeiten gab, irgendwo anders hinzuziehen. Ne? Aber das zieht dich immer wieder zurück.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich lebe ja auch zum Teil auf Mallorca, also auf der schönsten Insel der Welt, wie das Inselradio mal sagt. Das ist auch wunderbar. Und jeder Ort hat ja irgendwo was Bezauberndes. Und an Orten kann man sich heimisch fühlen oder halt eben nicht. War auch in den USA eine Zeit lang oder bin da auch zum Teil auch immer noch. Aber wenn man eine Affinität zu seiner Stadt hat, ja, und irgendwie war es trotz all der Jahre, die ich mal so tingeltangelmäßig unterwegs war, bin ich nie, also aus meiner Headbase Wuppertal irgendwie rausgekommen. Aber nicht, weil ich nicht konnte, sondern einfach, weil sich auch die Gelegenheit eben ergeben hat, hier halt zu bleiben. Und nochmal, es gibt ja durchaus wunderschöne Orte hier gerade im Tal und in der Umgebung.
Ich mache da ja auch immer gerne Werbung für, weil ich Wuppertal einfach auch wunderschön finde. Und Wuppertal ja manchmal so ein, ja, nicht so einen guten Ruf hat. Ich weiß nicht, kriegst du das mit, wenn du irgendwie mit Promis sprichst oder so, sagen die, ach, wo kommst du her? Oh, oder gibt's das gar nicht so?
Doch, nee, alles ist eigentlich ganz witzig. Also man sollte nicht meinen, also auch in der Promi-Welt, also viele können mit dem Begriff Wuppertal tatsächlich was anfangen, ja, also auch mit der Schwebebahn und sagen, oh, the first monorail train in the world, und dann sind die, sind die schon mal ganz on fire. Ja. Das funktioniert gut. Und ich meine, und wir haben ja auch genügend Prominenz, die aus Wuppertal kommt.
Einige waren hier schon im Elbertalk.
Einige waren hier schon hier, genau, ja, richtig. So ist das. Und deswegen.
Ja, das verstehe ich. Was war so der längste Flug, den du je hattest?
Als Passagier oder selber mit dem Privatjet? Weil da ist man natürlich limitiert. Ne? Dieser Jet kommt natürlich in der Regel immer so, das sind so ja maximal 5 Stunden Flüge. Ja, dann hört es bei uns alle schon auf, ja? Weil diese Jets einfach mehr für den Kurz- und Mittelstreckenbereich vorgesehen sind.
Ne? Okay.
Also Dubai ist so das Weiteste, was wir mit dem Jet können. Und persönlich ist halt immer, wenn ich mal dienstlich wieder irgendwo in Australien zu tun hatte, ich finde das zwar nie so witzig, weil das ist selbst mir als passionierten Flieger immer zu viel, da irgendwie erstmal gute 14 Stunden nach Singapur zu fliegen, dann umzusteigen und dann nochmal 9 Stunden bis Sydney. Und dann weißt du nicht mehr, ob du Junge oder Mädchen bist am Ende des Tages. Ne? Also das ist halt eben nicht so angenehm. Von daher präferiere ich persönlich so der gute Mittelweg, so 2,5 Stunden. Meine Rennstrecke Mallorca ist immer ganz gut eigentlich.
Ja, vor allem, wenn du dann mit einem Linienflug unterwegs bist und weißt, wie es besser laufen kann, denkst du, ach, jetzt so ein schönes Dinner im Sessel im Privatjet, das wäre ja auch nett.
Ja, sagen wir mal so, das sind ja natürlich zwei Paar Schuhe im Grunde genommen. Ne? Also jeder hat ja so seine eigene Nische. Mhm. Und man kann das, also auch der normale Flug ist zu, ich will nicht sagen zu überleben, aber man kann das auch genießen.
Absolut, ja. Eine Frage ist jetzt am Ende noch offen geblieben. Wenn ich mir jetzt wünsche, auch einmal im Privatjet zu fliegen, wie viel Geld muss ich denn da sparen?
Das kommt drauf an. Also wir haben zum Beispiel, dadurch, dass wir ein IATA-Linienunternehmen sind, müssen wir eine Linie vorhalten. Und zwar machen wir das alle 14 Tage im Sommerflugplan von Düsseldorf nach Mallorca. Mhm. Freitags hin, sonntags wieder zurück. Und das kann man individuell tatsächlich auch buchen über eine ganz normalen Buchungs-Apps, die es so gibt. Und dann kostet das, ist es relativ erschwinglich, kostet das um die 1.000 bis 1.500 Euro pro Person pro Strecke, wenn man das einmal ausprobieren möchte. Und ansonsten ist das so, da hat das Flugzeug einen Stundenpreis und so ein Flug halt nach Mallorca unter normalen Umständen, nur damit man eine Idee hat, kostet so zwischen 20.000 und 25.000 Euro hin und zurück. 6 Personen, und dafür ist man aber auch komplett unter sich.
Ja, kommt das denn überhaupt mal vor, dass tatsächlich da mal jemand mit dir fliegt, der einfach ganz, ganz lange gespart hat, oder ist das eigentlich irrelevant?
Nee, doch, das kommt auch vor. Das sind also Leute, die sich wirklich so einen Traum auch mal erfüllen möchten und würden, ja, und die dann wirklich auch lange gespart haben. Und die muss man dann wirklich, also denen muss man einfach alles geben. Ne?
Die Weil dürfen dann auch einfach mal vorne ins Cockpit.
Ja, die dürfen, oder? Ja, das ist sowieso bei uns relativ offen. Also man kann das alles sehen, was da vorne passiert, und man hat einen viel engeren Kontakt halt eben auch zu den Piloten, zu mir, zur Flugbegleitung und so weiter.
Und können dann ausführlichst noch mit dir sprechen.
Ausführlichst, richtig.
Ausführlicher als noch im Elbertalk. Unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir, dass du hier warst. Es war ganz, ganz toll, und ich bedanke mich für das tolle Interview.
Sehr gerne. Das ganze Interview, falls ihr nur die Hälfte mitbekommen habt, gibt's auch auf radiowuppertal.de.